Stell dir vor, du hast ein Date. Stell dir vor, dein Datepartner ist schüchtern, aber höflich. Das Ansehen dieser Person ist makellos. Du fühlst dich sicher, als du zu dieser Person ins Auto steigst. Doch kaum hat sich die Tür hinter dir geschlossen, beginnt das Grauen. Du machst eine furchtbare Tortur durch und hoffst nur, dass du irgendwie lebend aus der Situation herauskommst. Doch dein Datepartner hat kein Erbarmen. Anstatt dich laufen zu lassen, verschleppt er dich in die Wildnis. Dort bist du nackt und ihm schutzlos ausgeliefert. Er ist ein Jäger, jemand, der es liebt, Beute zu erlegen und Trophäen zu sammeln. Er richtet sein Gewehr jetzt auf dich und sagt nur ein Wort. Lauf. Und schon beginnt die Jagd. Achtung, das hier ist ein True Crime Podcast. Es werden möglicherweise Themen behandelt, die verstörend wirken oder dich triggern könnten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Folge Mord hoch 2. Ich bin Nadine Darachar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit rätselhaften Vermisstenfällen, mit mysteriösen Morden, mit geklärten und mit ungeklärten Verbrechen. Manche dieser Fälle sind bekannt, manche eher unbekannt.
Ja, und heute haben wir einen Fall für euch im Gepäck, den ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise ihr habt euch gewünscht, dass wir mal einen Serienmörderfall behandeln. Ja, und da ich ja immer noch in meiner Neujahrs-Challenge stecke, ja, habe ich jetzt einen Serienmörder rausgesucht. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich schon länger nicht mehr mit Serienmördern beschäftigt. Ich hatte mal so eine Phase mit 16, 17, ich glaube du auch,
ja,
ne?
Ja, hatte ich auch, auf jeden Fall.
Da waren wir beide so ganz, ich sag jetzt mal, gehypt davon. Da haben wir total viel so Dokus darüber geguckt und Bücher gelesen und so. Aber das ist bei mir irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Ja, bei mir auch total.
Ja, und deswegen freue ich mich jetzt eigentlich darauf, dass wir mal wieder einen Serienmörderfall machen, weil so viele hatten wir im Podcast ja auch noch gar nicht.
Ja, stimmt. Und das ist irgendwie fast so ein bisschen nostalgisch, sich mal wieder mit einem Serienmörder zu befassen.
Ja, irgendwie schon. Ja, und für euch da draußen, wie immer gilt, wenn euch unsere Folge oder unsere Arbeit gefällt, dann hinterlasst uns gerne ein Like und einen Kommentar. Und wenn ihr unserem Podcast folgt oder uns ein kostenloses Abo schenkt, dann unterstützt ihr uns direkt. Also danke schon mal dafür. Schaut außerdem auch mal vorbei bei Instagram, mordhoch2.truecrimepodcast.
Die 2 ist ausgeschrieben.
Jetzt sagst du's.
Ich dachte, jetzt komme ich dir mal zuvor.
Dort gibt es, wenn vorhanden, Bilder zu den Fällen. Außerdem haben wir da ein Highlight-Updates, in dem ihr kleine Videos zu den Fällen findet, die wir im Podcast behandelt haben und zu denen es dann neue Infos gibt.
Und schaut auch unbedingt mal bei TikTok vorbei, da findet ihr uns unter mordhoch2. Da gibt's vor allem Behind-the-Scenes-Videos, in denen wir zeigen, wie wir recherchieren oder uns auf die Nase legen.
Ja.
Ein bisschen was über uns erzählen. Und natürlich gibt's da auch Updates zu den Fällen.
Ja, und das ist auch mal ein bisschen alberner, muss man mal sagen.
Ich weiß gar nicht, worauf du anspielst.
Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal kurz die Werbung, bevor es dann mit dem Fall losgeht, weil das reißt dann nicht so raus.
Gute Idee. Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch. Nadine, lass uns doch mal über Neujahrsvorsätze sprechen. Wie sieht's denn da bei dir so aus?
Ja, also ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch für Neujahrsvorsätze, aber ich habe dann doch so ein bisschen so einen Vorsatz fürs neue Jahr, weil ich habe im letzten Jahr definitiv zu wenig Sport gemacht und ich möchte mich in diesem Jahr auch ein bisschen besser ernähren, weil ich im Dezember doch wirklich viel Süßes gegessen habe.
Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Und bei mir sind es auch noch, dass ich mich weniger stressen und mehr genießen möchte. Und weißt du, was eigentlich ziemlich cool ist?
Vieles? Na, sag's mir.
Dass sich alle unsere Vorsätze perfekt mit Holy verbinden lassen.
Alle? Ja, okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, pass mal auf. Zu deinem Sportvorsatz passen ja perfekt die Drinks von Holy Hydration.
Auf jeden Fall.
Die liefern einem nach dem Training nämlich wichtige Elektrolyte. Aber nicht nur das. Sie enthalten auch noch Vitamine und Mineralien und helfen einem deswegen dabei, nach einem anstrengenden Workout seine Speicher wieder aufzuladen.
Ja, das stimmt. Also seit ich Holy nach dem Sport trinke, habe ich keine Wadenkrämpfe mehr.
Siehste? Und mir helfen die Holy Energy Drinks dabei, mich weniger zu stressen. Und zwar ist es so, dass ich bis letztes Jahr noch ein totaler Kaffee-Fan war.
Also
jeden Tag Kaffee getrunken, vor allem morgens. Und da war es dann immer so, dass ich gegen Mittag, wenn der Koffeinspiegel dann rapide abgesackt ist, so ein richtiges Leistungstief hatte. Und das ist nicht mehr so, seit ich den Kaffee durch Holy Energy ersetzt habe. Denn Holy Energy enthält kein herkömmliches Koffein, sondern stattdessen Newcaf. Und der große Vorteil davon ist eben, dass es sich langsamer abbaut und man deswegen nach dem Kick nicht in ein Leistungstief gerät. Und seitdem schaffe ich ehrlich gesagt mehr und das auch entspannter. Und deswegen glaube ich, dass ich meinen Neujahrsvorsatz, mich weniger zu stressen, richtig gut einhalten kann.
Und das mit dem Genießen? Lass mich raten, worauf sich das bezieht.
Ja, ich glaube, du vermutest das schon ganz richtig. Da ordne ich die veganen Holy Milkshakes ein. Ich liebe Vanille und Haselnuss. Und das Gute ist, man kann sie mit einer Milch nach Wahl mischen.
Ja, auch laktosefrei.
Ja, genau. Und was man auch nicht vergessen darf, auch die Holy Milkshakes enthalten Vitamine.
Ich trinke gerade Erdbeer.
Ja, und gerade hattest du Eistee.
Ja, ich liebe die Holy Eistees einfach. Die sind für mich so ziemlich die leckersten Softdrinks, die es gibt, muss ich sagen. Zum Beispiel die Sorte Apple und Green Tea, aber auch Himbeer-Vanille finde ich total lecker. Ich mag aber auch die neuen Classic-Eistees, die es jetzt in den Sorten Hibiskus, schwarzer Tee und grüner Tee gibt. Die liebe ich einfach, aber mein Favorit davon bleibt der schwarze Tee.
Für mich hat Holy das Eistee-Trinken total umdefiniert, denn bisher war Eistee für mich immer eher so ein Guilty Pleasure. Aber da die Holy-Eistees erstens zuckerfrei sind, wie alle Holy-Drinks, und zweitens auch noch Vitamine enthalten, hat man ja so richtig das Gefühl, sich damit was Gutes zu tun.
Also, egal für welche Sorte von Holy ihr euch entscheidet, mit jeder davon tut ihr euch etwas Gutes. Und das Beste ist, mit unserem Code MHZ, alles groß geschrieben, könnt ihr auf eure Holy-Bestellung ganze 10% sparen, auch auf bereits rabattierte Artikel. Den Link zu Holy findet ihr in unseren Shownotes und in unserem Linktree. Und wenn ihr unseren Link benutzt, unterstützt ihr uns damit, denn wir bekommen eine kleine Provision. Also, alles in allem eine richtig gute Sache fürs neue Jahr.
Holy New Year und Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Dies ist die Geschichte von Robert Hansen, einem Serienmörder. Doch wir wollen diese Folge auch zu der Geschichte seiner Opfer machen. Wir wollen ihnen eine Stimme geben und sie, so gut es geht, in den Fokus rücken. Da Robert Hansen so viele Opfer hatte, werden wir vor allem das Leben einer Frau herausstellen, das besonders gut dokumentiert wurde. Das von Paula Golding. Wir werden in dieser Episode aber auch beleuchten, welche Faktoren möglicherweise maßgeblich daran beteiligt waren, dass Robert zum Butcher Baker wurde, also zum Schlächter oder Schlachterbäcker oder auch zum fliegenden Albtraum. Und eins vorab, seine Lebensgeschichte mag eine Erklärung sein, soll aber nichts entschuldigen.
Wir schreiben das Jahr 1951. Paula Golding wird am 4. Juni in Grand Canyon im Coconino County in Arizona geboren. Doch dort soll sie nicht bleiben. Über ihr frühes Leben ist nicht allzu viel bekannt. Nur, dass sie irgendwann Sekretärin wird, zwischenzeitlich auf Hawaii lebt und dann nach Alaska zieht. Die Arbeit als Sekretärin ist nicht besonders lukrativ. Sie ermöglicht es Paula, über die Runden zu kommen, aber nicht, sich Träume zu erfüllen. Und als sie den Job schließlich verliert, steht Paula vor dem finanziellen Ruin. Mit 31 Jahren muss sie sich jetzt umorientieren. Wenn es schon ein neuer Job sein muss, dann soll es auch einer sein, der viel Geld bringt. Geld, mit dem sie sich Lebensträume erfüllen kann. Und dass sie nicht nur die Miete und Lebensmittel bezahlen lässt. In dieser Situation erscheinen ihr die bunten Neonreklamen der Great Alaskan Bush Company geradezu verheißungsvoll. Die Great Alaskan Bush Company klingt im ersten Moment nach einem großen Unternehmen, einer Versicherungsagentur vielleicht oder einer einflussreichen Investmentfirma. Doch so ist es nicht. Anstatt sich auf einen Bürojob zu bewerben, heuert Paula in einem Stripclub an. Es dauert nicht lange, bis sie zum ersten Mal auf die Bühne darf. Es ist der 24. April 1983 und alle Blicke sind auf die hübsche Tänzerin mit den schulterlangen Haaren und dem breiten Lächeln gerichtet. Vor allem eine Person hat Paula fest im Blick und das ist Robert Hansen. Er steht etwas abseits der anderen Gäste und beobachtet, wie Paula sich lasziv zur Musik bewegt. Dabei klammert er sich an seinem Bier fest und denkt sich, dass sie perfekt für ihn ist. Keine Heilige. Keine Frau, die er mit Respekt behandeln muss, sondern freiwillig. Zumindest in seinen Augen. Paula merkt in diesem Moment nicht, dass Robert sie anstarrt. Sie ist dabei, sich eines Kleidungsstückes nach dem anderen zu entledigen. Sie fühlt sich unter all den Männern unsicher, doch ihr Ehrgeiz treibt sie an. Wenn sie alles richtig macht, wird eine Menge Trinkgeld auf sie warten. Je mehr Trinkgeld, desto besser. Paulas letzter Handgriff auf der Bühne geht hinunter zu dem winzigen Stück Stoff, das sie noch trägt. Langsam zieht sie sich den Stringtanker von den Hüften. Die Männer jubeln und die ersten Dollar fliegen ihr entgegen. Paula sammelt eifrig Geldschein für Geldschein ein. Es ist mehr, als sie sich erträumt hat.
Und dann kommt noch etwas als Bonus obendrauf. Robert, der sich zuvor in einer Ecke verborgen hat, tritt nun hinaus ins schummrige Licht der Scheinwerfer. Er kommt auf Paula zu und scheint ganz verzaubert zu sein von ihrer Performance. Er wirkt, als könne er nicht genug von ihr bekommen, und dieser Verdacht bestätigt sich, als Robert sie um etwas bittet. Er will sie gerne am nächsten Tag treffen. Allein. Und dafür bietet er ihr unschlagbare $300. Das sind nach heutiger Kaufkraft circa $1,000 für einen Tag. Der Mann scheint nett zu sein, ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Und außerdem bietet er ihr an, dass sie sich an einem öffentlichen Ort treffen. Und zwar an einer Shopping Mall. Also willigt Paula ein. Am nächsten Tag ist sie pünktlich dort. Robert wartet bereits auf sie in seinem Wagen. Er sieht, dass Paula allein kommt, steigt aus und hält ihr die Beifahrertür auf. Paula ist guter Dinge. Als Robert schließlich auf den Highway fährt, beginnt sie, sich zu entspannen. Noch immer hat sie das Gefühl, neben einem höflichen Mann zu sitzen. Jemanden, der Anstand hat und Manieren. Denn genau so inszeniert sich Robert immer dann, wenn er auf andere Menschen trifft. Er ist ein Gentleman, ein Saubermann. Schließlich biegt er mit dem Auto ab, fährt in eine etwas einsamere Gegend. Auch hierbei denkt sich Paula nichts. Auch nicht, als er den Arm um sie legt und ihr durchs Haar streichelt. Doch dann, ganz plötzlich, reißt Robert ihren Kopf zurück, hält sie an den Haaren fest und drückt ihr mit der anderen Hand eine Pistole ins Gesicht. Das ist also der Moment, von dem Paula schon so häufig in der Zeitung gelesen hat. Ein Moment wie aus einem Film. Sie hat der falschen Person vertraut, das wird ihr in diesem Augenblick klar. Und diese Person hat sowas hier nicht zum ersten Mal gemacht, so viel steht fest. Denn Robert droht ihr. Er verlangt von ihr, sich gehorsam zu verhalten, und er erklärt ihr, dass er gut in diesen Dingen ist, gut in dem, was er hier tut. Und weiter sagt er, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Paula verhält sich kooperativ. Sie tut genau das, was Robert von ihr verlangt. Ob es aus Vernunft ist oder ob die Angst sie lähmt, ist ungewiss. Auf jeden Fall lässt sich Paula ohne Gegenwehr dazu bringen, sich in den Fußraum zu hocken.
Er fesselt jetzt ihre Hände. Manchen Quellen zufolge fesselt er ihre Hände hinter ihrem Rücken, anderen Quellen zufolge fesselt er sie an das Gestell des Sitzes. So oder so ist Paula in diesem Augenblick absolut wehrlos. Sie hat dem Mann mit der Pistole nichts entgegenzusetzen. Sie verhält sich ruhig und ist sich sicher, wenn sie tut, was er möchte, wird er sie laufen lassen. Vielleicht wird er ihr Dinge antun und sie dann gehen lassen. Doch Paula ist in diesem Moment zuversichtlich. Sie muss einfach zuversichtlich bleiben. Er wird sie am Leben lassen. Sie wird das überstehen, was auch immer der 40-jährige Mann mit dem vernarbten Gesicht mit ihr vorhat. Von ihrer Position am Boden aus kann Paula nicht besonders viel erkennen, als Roberts Wagen sich schließlich wieder in Bewegung setzt. Er steuert sein Auto in Richtung des Merrill Field Flugplatzes in Anchorage. Es scheint ein kleiner Privatflugplatz zu sein. So viel kann Paula beobachten. Vielleicht ein privates Flugfeld. Auf jeden Fall schafft es Robert, mit seinem Auto ganz nah an einen Flieger heranzufahren. Er zerrt Paula jetzt die wenigen Meter aus dem Auto und hinein ins Flugzeug. Und auch hier muss sie sich wieder auf den Boden kauern, diesmal allerdings hinter den Pilotensitz. Robert erklärt ihr in aller Seelenruhe, dass er jetzt das Auto wegfahren müsse. Dies könnte der Moment sein, in dem Paula die Flucht gelingt. Sicher spielt sie mit dem Gedanken, die Tür aufzureißen und einfach loszulaufen, sobald sich Robert hinter das Steuer gesetzt hat. Doch dieser findet auch hier wieder eindeutige Worte. Wag es nicht, davonzulaufen. Ich habe das Flugzeug die ganze Zeit im Blick. Robert erklärt weiter, dass er es schade finden würde, ein paar Löcher in seine Maschine ballern zu müssen, für den Fall, dass er auf Paula schießen müsste. Paula versichert ihm, dass sie brav ist, dass sie da bleibt, dass sie keinen Unsinn macht und dass sie sich nicht rühren wird. Und sie fleht, dass er ihr bitte, bitte nichts tun soll. Robert verlässt den Flieger nach seiner eindrucksvollen Drohung und Paula, die rührt sich nicht. Sie kauert weiter hinter dem Sitz und wartet darauf, dass Robert wieder zu ihr in den Flieger steigt.
Und dann startet er die Maschine. Zuerst ist es einfach nur ohrenbetäubend laut. Dann spürt Paula ein Ruckeln und schließlich eine seltsame Art von Schwerelosigkeit, als sie abheben. Unter ihnen wird zuerst die Landebahn und dann die Landschaft immer kleiner, so klein, dass alles nur noch wie eine Spielzeuglandschaft aussieht. Robert und Paula entfernen sich immer weiter von anderen Menschen, weiter von der Zivilisation, weiter von einer möglichen Rettung. Der Ort, an dem Robert mit Paula landet, ist so abgelegen, dass sie ihn sich in ihren schlimmsten Albträumen sicher nicht so ausgemalt hätte. Er landet mitten auf einer Sandbank am Nick River. Die Erhebung liegt still zwischen breiten, glitzernden Flussarmen, umgeben von den schroffen Gipfeln der Chugach Mountains. Durchzogen von Wäldern und Mooren wirkt die Wildnis unnahbar und undurchdringlich. Hier fühlt Robert sich sicher. Hier hat er schon Elche und Bären gejagt. Doch heute ist es ein anderes Lebewesen, das in sein Fadenkreuz geraten soll. Sein Freiwild. Robert liebt die Wildnis Alaskas, vielleicht weil er hier ganz er selbst sein kann, weil ihn niemand bewertet, weil ihn niemand auf seine Schwächen aufmerksam macht. Und normalerweise laufen die Dinge hier draußen auch nach Plan. Nur heute nicht. Paula, die ihm ursprünglich versichert hat, brav zu sein, verhält sich nicht so, wie er es von ihr verlangt. Die Hure, wie er Frauen wie sie abfällig nennt, beginnt damit, Dummheiten zu machen, kaum dass er das Flugzeug geparkt und ihre Fesseln gelöst hat. Naja, eigentlich ist es nicht wirklich sie, die Probleme macht. Doch Robert gibt ihr die Schuld an dem Flieger, der jetzt über ihnen kreist, kaum dass sie ausgestiegen sind. Nun wird er nervös. Er ist sich sicher, dass das andere Flugzeug landen wird. Und er weist Paula an, ruhig zu sein, dem Piloten kein Zeichen zu geben und ihm einfach zu der Hütte zu folgen. Seiner Hütte. Das ist eine einfache Jagdhütte, dort, wo er normalerweise die Elche ausbluten lässt und das Fleisch aufhängt. Paula versichert ihm erneut, dass sie alles tun wird, was er möchte. Doch Robert reicht das nicht. Er droht ihr, wenn er den Piloten erschießen muss, dann muss er auch sie erschießen. Paula möchte das nicht. Sie will überleben, egal unter welchen Umständen. Sie möchte auf jeden Fall überleben. Und sie will auch nicht, dass der Pilot stirbt, den Robert als Hurensohn bezeichnet. Die Hure, der Hurensohn. Robert denkt in einfachen Einteilungen. Es gibt unter Frauen nur zwei Kategorien für ihn. Die Heiligen und die Huren. Die Heiligen sind unantastbar und die Huren, zu denen gehört für ihn Paula. Und genauso verfährt er auch mit den Männern. Er unterteilt sie in ehrenwerte Gentlemen, Männer, die seine Freunde sind und die ihn mögen und unterstützen. Und dann gibt es dann noch die Hurensöhne. Die Männer, die ihm einen Strich durch die Rechnung machen, genau wie dieser Pilot.
Trotz aller Angst gelingt es Robert, die junge Frau in die Hütte zu bugsieren. Dort fesselt er sie an eines der Gestelle, die eigentlich für das Elchfleisch gedacht sind. Dann tritt er wieder nach draußen und winkt dem Piloten fröhlich zu. Da ist er wieder, Robert Hansen, der Gentleman. Zu seinem Glück dreht das Flugzeug ab. Es landet nicht, so wie Robert es befürchtet hat, sondern fliegt davon. Doch Robert ist jetzt nicht mehr ruhig, er ist jetzt nicht mehr gelassen. Er hat das Gefühl, hier draußen nicht mehr sicher zu sein. Die Wildnis, die er sonst als Verbündete ansieht, kommt ihm mit einem Mal bedrohlich vor. Er hat das Gefühl, seinen Plan nicht mehr in die Tat umsetzen zu können. Diese verdammte Paula, dieser verdammte Pilot. Robert sieht jetzt nur noch eine Möglichkeit. Er holt eines seiner liebsten Jagdgewehre hervor. Ein Gewehr mit dem Kaliber 223. Kaum hat er Paula losgemacht, beginnt diese hysterisch zu werden. Sie schlägt jetzt auf ihn ein und schreit ihn an. Sie ist sich sicher, dass er sie töten wird. Offenbar glaubt sie nicht mehr daran, dass er sie am Leben lassen wird, wenn sie kooperativ ist. Robert tut sein Bestes, um die Tänzerin zu beruhigen. Doch Paula will nicht hören. Zu allem Übel reißt sie sich jetzt auch noch los und stürmt nach draußen, raus aus der Hütte, hinein in die Wildnis. Robert ist ihr sofort dicht auf den Fersen. Er holt sie ein und packt sie, schüttelt sie, versucht erneut, sie zu beruhigen. Wieder schafft es Paula, sich loszureißen. Sie rennt weiter und weiter. Robert hat jetzt genug. Nachdem er ihr aus der Hütte gefolgt ist, hat er das Gewehr an eine Wand gelehnt. Ein blöder Fehler, wie ihm jetzt klar wird. Er läuft zurück, um das Gewehr zu holen. Dann nimmt er erneut die Verfolgung von Paula auf. Er kriegt sie ein weiteres Mal zu packen. Dabei zerreißen Teile ihrer Kleidung. Paula hat jetzt Todesangst. Sie kämpft um ihr Leben, schreit, tritt, schlägt um sich und schafft es noch ein weiteres Mal, sich von Robert zu befreien. Sie rennt weiter, immer weiter in die Wildnis hinein und Robert setzt nicht zur Verfolgung an. Stattdessen legt er das Gewehr seelenruhig an die Schulter. Er visiert Paula an und tötet sie mit einem einzigen gezielten Schuss. Nach der Tat ist Robert Hansen nicht zufrieden. Das Ganze war anders geplant. Normalerweise, wenn er mit den Frauen hierher flog, bekam er von ihnen, was er wollte. Manche von ihnen flog er danach wieder zurück. Manche, so wie Paula, leisteten Widerstand. Doch wer ist Robert Hansen eigentlich? Wir haben ja schon gesagt, dass wir uns seine Geschichte einmal genauer ansehen wollen. Nicht um zu entschuldigen, was er getan hat, sondern um ein Stück weit nachvollziehen zu können, wie es dazu gekommen sein könnte, dass Robert sich so entwickelt hat, wie er sich eben entwickelt hat.
Robert Christian Hansen wird am 15. Januar 1939 in Estherville in Iowa geboren. Der kleine Robert bekommt schon früh den Spitznamen Bob. Seine Eltern heißen Edna und Chris und betreiben eine Bäckerei. 1942, als Robert noch keine 4 Jahre alt ist, zieht die Familie um. Es zieht sie in das sonnige Kalifornien. Dort versuchen sie, den Bäckereibetrieb wieder aufzunehmen, doch es läuft nicht so gut und nach 7 Jahren zieht es sie dann wieder zurück nach Iowa. Robert ist zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Durch die vielen Umzüge ist er schüchtern und zurückhaltend geworden. Er ist ein Außenseiter unter den anderen Kindern. Doch das liegt nicht nur daran, dass seine Familie in seiner frühen Kindheit mehrfach umgezogen ist, sondern auch an einem Sprachfehler, den Robert besitzt. Er stottert, genau wie sein Vater. Und die anderen ziehen ihn deswegen auf. Außerdem bekommt der Junge schon sehr früh Akne, was ebenfalls dazu führt, dass die anderen in seinem Alter ihn ausgrenzen. Dadurch entwickelt er eine soziale Angststörung und sein Selbstwertgefühl schwindet. Doch anstatt ihn therapeutisch zu unterstützen, greifen die Eltern zu eigenen Maßnahmen. Sie lassen den Jungen in der Bäckerei arbeiten und glauben, dass sich der Sprachfehler schon von alleine erledigt, wenn Robert nur genug mit den Kunden redet. Doch dem ist nicht so. Robert fühlt sich wie eine Enttäuschung für seine Eltern. Und sein Selbstwertgefühl rutscht endgültig in den Keller. Roberts Vater ist streng, lässt ihn in der Bäckerei schuften. Robert ist oft müde und schläft in der Schule ein, was ihm zusätzlichen Spott einbringt.
Ganz schlimm wird es, als Robert anfängt, sich für Mädchen zu interessieren, diese ihm allerdings seine Klassenkameraden vorziehen. Als Robert schließlich zur Armee geht, wird es ein bisschen besser. Dort entwickelt er neues Selbstvertrauen. Er zieht mit seinen Kameraden um die Häuser und mit jedem bisschen mehr Selbstvertrauen wird sein Stottern ein wenig weniger. Außerdem entdeckt Robert eine Frauengruppe für sich, die ihn nicht auslacht, die nicht auf ihn herabschaut und die ihn nicht abblitzen lässt. Und das sind Sexarbeiterinnen. Als er mit 20 aus der Armee zurückkommt, geht es bei ihm weiter bergauf. Er zieht in eine eigene Wohnung, steigt wieder in den Bäckereibetrieb seiner Eltern ein und ist nun außerdem für eine Jugendgruppe verantwortlich. Diese möchte sich zur Juniorpolizei ausbilden lassen. Die Jungs sind alle im Alter zwischen 14 und 18, also allesamt jünger als Robert. Sie blicken zu ihm auf, was ihm einen weiteren Selbstvertrauensschub gibt. Mit ihnen kann er sich vor allen Dingen über sein großes Hobby unterhalten, und das ist die Jagd bzw. sind es Waffen. Außerdem lernt Robert jetzt ein Mädchen kennen, das es ernst mit ihm zu meinen scheint. Die beiden heiraten, und man könnte meinen, dass Roberts Geschichte nun ein Happy End hat. Doch dem ist nicht so. Roberts Wut über die Menschen, die ihn in der Schule gemobbt haben, sitzt tief. Und so greift er irgendwann zu einem drastischen Mittel. Er zündet die Scheune an, in der sich die Schulbusse befinden. Zuerst schafft es Robert, sich nicht erwischen zu lassen. Seine Frau hält weiter zu ihm und er scheint mit der Tat durchzukommen. Doch irgendwann fliegt er auf. 3 Jahre Gefängnis warten nun auf ihn. Und diese Zeit nutzt er. Er macht dort eine Therapie und redet sich alles von der Seele. Ein Umstand, mit dem seine Frau nicht leben kann. Robert hat wirklich die Scheune angezündet. Dabei hat er ihr doch geschworen, dass er es nicht war. Sie ist so enttäuscht, dass sie sich von ihm scheiden lässt. Doch Robert bricht nicht zusammen. Im Gegenteil. Er scheint sich im Gefängnis zu verändern und kommt bereits nach 20 Monaten wegen guter Führung wieder raus. Man bescheinigt ihm eine infantile Persönlichkeit. Später wird er mit einer bipolaren Störung diagnostiziert.
Man könnte Roberts Geschichte ewig weitererzählen, denn sie ist ein Auf und Ab aus Straftaten und zweiten Chancen. Mal hat man das Gefühl, Robert ändert sich, er bessert sich, dann rutscht er wieder ab. Vor allem stiehlt er immer wieder Dinge. Und dieses Stehlen kostet ihn das eine oder andere Mal seinen Job. Aber Robert scheint auch diesmal die Kurve zu kriegen. Er heiratet erneut, diesmal eine Frau namens Dada Marie Henriksen. Die beiden ziehen zusammen nach Anchorage. Sie ist 24 Jahre alt und Lehrerin, er 28 und arbeitet immer noch in einer Bäckerei. Sie bekommen gemeinsam zwei Kinder und nach außen hin führt Robert das Leben eines absoluten Saubermanns. Er ist ehrenamtlich tätig, geht in die Kirche und versorgt seine Frau und seine beiden Kinder. Außerdem hat er Freunde gefunden und ein Hobby. Das Jagen. Dafür kauft er sich auch bald ein kleines Flugzeug. Damit will er raus in die Wildnis fliegen. Vor allem tut er dies am Wochenende mit Freunden. Doch mit der Zeit ist Robert immer öfter weg, mittlerweile auch unter der Woche. Dada geht wahrscheinlich davon aus, dass er sich Auszeiten mit seinen Jungs nimmt, dass er jetzt auch unter der Woche jagen geht und nicht mehr nur am Wochenende, weil ihn der Alltag mit den beiden Kindern so sehr stresst. Doch dem ist nicht so. Robert zieht es zu einer Gruppe von Menschen, mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat. Und das sind Sexarbeiterinnen. Bei ihnen holt er sich Oralverkehr, etwas, um das er laut einigen Quellen seine eigene Frau nicht bitten möchte. Denn ihr habt ja schon gehört, dass Robert zwischen Heiligen und Huren unterscheidet. Heilige, wie seine Frau Dada, machen so etwas nicht. Huren hingegen schon. Doch bei bezahlten sexuellen Handlungen soll es leider nicht bleiben.
Es ist ein kalter Novemberabend in Anchorage in Alaska. Wir schreiben das Jahr 1971. Es ist bereits dunkel. Die Lichter der entfernten Stadt wirken wie kleine Inseln in der Dunkelheit. Susan ist 17 oder 18 Jahre alt. Eine ganz normale junge Frau mit einem ganz normalen Leben. Sie arbeitet als Sekretärin in einem Immobilienbüro und ist am Abend des 15. November in ihrem Auto auf dem Weg nach Hause. Als sie an einer Ampel stehen bleiben muss, ist plötzlich Robert da. Er sitzt im Nachbarwagen, sieht sie an, bohrt seinen Blick tief in ihren. Sie erwidert seinen Blick kurz, lächelt und setzt ihren Weg dann fort. Für Robert ist dieses Lächeln nicht einfach nur reine Höflichkeit. Er folgt der jungen Frau jetzt nach Hause und klingelt bei Susan an der Tür. Doch diese kann sich schon gar nicht mehr an ihr kurzes Treffen erinnern. Nur flüchtig hat sie Robert gesehen und höflich angelächelt. Doch dieser hat die Situation fehlinterpretiert. Er will zuerst eine Auskunft, dann ein Treffen mit ihr. Ein Date. Aber Susan weist ihn ab. In Robert brechen alte Wunden auf. Diese Abweisung kennt er nur von früher, von den Mädchen aus seiner Schule, und er schwört Rache an Susan. Er spioniert sie aus, findet heraus, wie sie lebt und plant, ihr einen erneuten Besuch abzustatten. Eine Woche später, am 22. November, lauert er ihr dann vor dem Haus auf. Er hat einen Revolver dabei, bedroht sie. Robert hat den Plan, sie zu vergewaltigen, doch Susan verhält sich anders, als Robert es erwartet. Sie gibt nicht einfach nach. Lässt ihn nicht die grausamen Dinge mit sich anstellen, die er sich erträumt. Sie schreit, kämpft um ihr Leben. Und zwar so laut, dass eine Nachbarin, in manchen Quellen ist es auch eine Mitbewohnerin, auf sie aufmerksam wird. Diese macht sich nun am Fenster bemerkbar und Robert läuft weg. Als die Polizei eintrifft, wird er in einem Waldstück gefunden. Natürlich kann Susan ihn direkt identifizieren, doch Robert hat eine Ausrede, einen Blackout.
Und leider glaubt die Polizei ihm an dieser Stelle. Robert ist als treusorgender Familienvater bekannt und wie wir schon gesagt haben, inszeniert er sich als Gentleman und Saubermann. Er ist in der Kirche tätig und niemand traut es ihm zu, eine derart schreckliche Tat begehen zu wollen. Obwohl Susan ihn eindeutig identifiziert, kommt Robert auf Kaution frei. Ein fataler Fehler. Was dann folgt, ist eine Orgie aus Gewalt und Robert Henson soll als der Serienmörder mit den meisten Opfern in die Geschichte von Alaska eingehen. Zuerst versucht er seine Opfer nur, wobei das nur in dicken, fetten Anführungsstrichen steht, zu entführen und zu vergewaltigen. Als er einmal darauf angesprochen wird, lacht er und sagt, Prostituierte könne man nicht vergewaltigen. Später geht er weiter. Nachdem er sich von ihnen geholt hat, was ihm in seinen Augen zusteht, tötet er die jungen Frauen und irgendwann geht er dazu über, sie zwischen den Vergewaltigungen und den Morden auch noch zu foltern. Er vergeht sich vor allen Dingen an jungen Sexarbeiterinnen und Tänzerinnen. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum Robert so lange nicht gestoppt wird.
Noch im Dezember, nach dem Übergriff auf Susan, vergewaltigt er mindestens eine Sexarbeiterin. Ihr Name ist Barbara. Und auch Barbaras Geschichte ist so unglaublich wie grausam. Sie ist erst 18 Jahre alt, als Robert in einem Café auf sie trifft. Er macht sie an, doch sie weist ihn ab, woraufhin er sie mit einer Pistole bedroht, so wie er es immer dann tut, wenn Frauen nicht das machen, was er von ihnen verlangt. Auch sie muss sich nun auf den Boden seines Wagens knien, wird ausgezogen und gefesselt. Robert ist der Meinung, dass Frauen schon nicht weglaufen, wenn sie nackt sind. Er wird sexuell übergriffig. Dann fährt er mit ihr in ein Hotel. Er gibt ihr seinen Mantel, checkt ein und die völlig durchgefrorene und verängstigte Frau darf noch ein Bad nehmen, bevor er sie anschließend vergewaltigt. Anstatt sie nach Hause zu bringen, fährt Robert danach mit ihr in die Wildnis. Dort lässt er sie aus dem Auto heraus und befiehlt ihr zu laufen. Er zieht eine Pistole. Im Anschluss macht er offenbar Jagd auf die junge Frau, doch diese rennt nicht. Sie fällt auf die Knie und fleht ihn an, bittet darum, dass er sie am Leben lässt. Sie sagt ihm, dass er gut im Bett sei und sie sich gerne öfter treffen könnten. Eine verzweifelte Schmeichelei, die Wirkung zeigt. Nach einer 12-stündigen Tortur lässt er sie laufen. Er notiert sich die Namen ihrer Eltern und ist sich sicher, dass sie ihn nicht verraten wird. Doch als nur 3 Tage später der nächste Übergriff geschieht und diesmal in einem Mord gipfelt, beginnt Barbara ihr Schweigen zu brechen. Man hat nun also 2 Aussagen, die von Susan und die von Barbara. Und endlich bekommt Robert auch eine Strafe. 5 Jahre Gefängnis für die versuchte Vergewaltigung von Susan. Robert gesteht, dass er Susan angegriffen hat, doch zu der 2. Tat schweigt er und so steht Aussage gegen Aussage. Die Vergewaltigung und Entführung der Sexarbeiterin Barbara fließt nicht mit ins Urteil ein und auch die ermordete Sexarbeiterin schreibt man zu diesem Zeitpunkt nicht Robert zu. Bei der Anhörung stellen sich viele Menschen auf Roberts Seite. Der Pfarrer legt ein gutes Wort für ihn ein und auch seine Jagdfreunde sagen, Robert sei ein netter Kerl und könne keiner Fliege etwas zuleide tun. Was schon wie ein Paradoxon an sich klingt, da er Jäger ist und bei der Jagd Tiere tötet.
Und es kommt, wie es kommen muss. Im Gefängnis verhält sich Robert wieder einmal mustergültig, er wird frühzeitig entlassen und das Morden, Vergewaltigen und Entführen geht weiter. Ihr habt ja gerade schon gehört, dass Robert sich in seinen Taten steigert, dass er seine Opfer jetzt auch foltert. Teilweise setzt er sie in der Wildnis aus, lässt sie in der Kälte erfrieren oder jagt sie mit seinem Gewehr. Außerdem perfektioniert er seine Vorgehensweise noch. Anstatt die Frauen nur im Auto zu entführen, mietet er zwischenzeitlich ein Wohnmobil und benutzt immer wieder sein Flugzeug, um seine Opfer in abgelegene Gegenden in Alaska zu fliegen. Immer mehr Sexarbeiterinnen und Tänzerinnen fallen ihm nun zum Opfer. Es scheint fast so, als könne oder wolle Robert niemand Einhalt gebieten. Doch dann soll eine mutige junge Frau alles verändern. Sie wird es sein, die den Machenschaften von Robert nach mehr als einem Jahrzehnt endlich einen Riegel vorschiebt.
Es ist der 13. Juni 1983. Ein warmer Sommertag in Anchorage, Alaska. Cindy ist 17, in manchen Quellen 19 Jahre alt. Eine junge Frau, die in der Stadt als Tänzerin und Sexarbeiterin arbeitet. An diesem Tag steht sie an der Ecke 4th Avenue und Denali Street, als ein unauffälliger Mann mit Brille in einem Buick anhält. Er bietet ihr $200 für Oralverkehr im Wagen an. Es wird verhandelt, dann steigt Cindy ein. Kaum sitzt sie neben ihm, fährt Robert auf einen Parkplatz und der Ablauf, der ihm mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen ist, beginnt. Dort angekommen, zieht Robert eine 357er Magnum und drückt sie ihr an den Kopf. »Mach keinen Scheiß oder ich erschieß dich«, sagt er. Er fährt sie zu seinem Haus in Muldoon, einem ruhigen Vorort, wo er mit Frau und Kindern lebt. Eigentlich. Doch Robert hat vorgesorgt und seine Frau sowie die 2 Kinder in den Urlaub geschickt. Im Haus angekommen, bringt er Cindy runter und fesselt sie im Keller. Handschellen um die Handgelenke, eine Kette um den Hals. Diese befestigt er an einem Pfosten. Stundenlang vergewaltigt und foltert er sie, wobei wir euch die Details ersparen. Wie eiskalt Robert agiert, zeigt sich daran. Er legt sich zwischendurch sogar auf eine Couch in der Nähe und schläft ein paar Stunden mit einer Magnum in Reichweite, während sein Opfer gefesselt ist, blutet und Todesangst hat. Von den Wänden starren sie die toten Augen erlegter und ausgestopfter Tiere an. Ziegen, Schafe, Elche. Als er aufwacht, prahlt Robert zuerst mit seinen Jagderfolgen, ehe er sie erneut vergewaltigt. Anschließend sagt er ihr, er würde sie jetzt woanders hinbringen, und auch hier prahlt er wieder. Diesmal mit den Frauen, die er vor ihr hergebracht hat. 7 an der Zahl. Sonst würde er die Frauen immer für eine Woche behalten, aber Cindy sei besonders. Wie besonders, das wird Robert zum Glück noch zu spüren bekommen.
Er zerrt sie jetzt ins Auto, wo sie sich auf den Boden hinter den Vordersitz legen muss. Dann breitet er eine Decke über ihr aus und fährt zum Merrifield Airport. Dort hat er seine Piper PA-18 Supercup stehen. Sein Plan ist klar. Er will Cindy in seine abgelegene Hütte am Nick River bringen, sie nackt aussetzen und dann jagen. Wie einige der Frauen vor ihr. Am Flughafen parkt er das Auto, ist siegessicher und selbstbewusst. Die verletzte und verängstigte Cindy liegt immer noch gefesselt auf dem Boden hinter den Sitzen. Robert steigt aus und beginnt das Auto zu entladen. Waffen, Proviant, alles für die Jagd. Er will als nächstes das Flugzeug beladen und droht ihr, wenn du wegläufst, bringe ich dich um. Dann lässt er sie einen Moment allein im Wagen. Seine vorherigen geglückten Taten haben ihn mutig werden lassen. Ein fataler Fehler. Cindy wartet, bis er weit genug weg ist, dann nimmt sie all ihre Kraft und ihren Mut zusammen. Sie zieht die Decke vom Kopf und sieht Robert am blau-weißen Flugzeug hantieren. Sie robbt über die Mittelkonsole und öffnet die Tür, rennt los, barfuß, kaum bekleidet, aber fest entschlossen. Sie sprintet in Richtung einer nahen und belebten Straße. Robert bemerkt es und kann kaum glauben, dass sie sich ihm widersetzt. »Stopp, du Schlampe, stopp oder ich bring dich um«, schreit er. Er jagt ihr hinterher, aber sie ist in ihrer Verzweiflung schneller. Ein vorbeifahrender Truckfahrer sieht die panische junge Frau, die mit Handschellen auf ihn zugestürmt kommt, und hält an. Er nimmt sie mit und fährt sie zu einem Motel in der Nähe. Cindy rennt hinein, während der Truckfahrer die Polizei alarmiert. Die Anchorage Police findet Cindy wenig später in einem Motelzimmer vor. Immer noch in Handschellen, zitternd, barfuß und verängstigt. Doch sie hat gesiegt.
Sie ist ihrem Peiniger entkommen. Sie erzählt der Polizei nun alles. Von dem Mann mit den Aknenarben, seinem Haus, dem Keller und dem Flugzeug. Sie beschreibt ihn als 1,68 Meter groß, 70 Kilo schwer, kurzes braunes Haar. Auch Roberts Kleidung kann sie genau beschreiben. Jeans, ein braunes Shirt, eine grüne Jacke. Und auch das Flugzeug kann sie beschreiben. Ein Anruf bei der Luftfahrtbehörde führt die Ermittler jetzt zum Eigentümer. Die Maschine ist auf Robert C. Hansen registriert. Die Adresse lautet 7323 Old Harbor Avenue, Anchorage. Robert kann also ausfindig gemacht werden, während Cindys Verletzungen im Krankenhaus dokumentiert werden. Doch er leugnet alles. Auf die Vergewaltigung angesprochen, sagt er, man kann doch keine Prostituierte vergewaltigen. Einer seiner Jagdfreunde gibt ihm sogar ein Alibi. Robert gibt an, zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr mit seinem Freund John einen Flugzeugsitz repariert zu haben. Anschließend sei er mit zu John gefahren und bis 5 Uhr morgens dort geblieben. Sie hätten über das Angeln gesprochen. John bestätigt all das. Die Polizeibeamten durchsuchen nun Roberts Haus und betreten auch den Keller, den Cindy beschrieben hat. Sie sehen die Trophäen an den Wänden und das Bärenfell, auf dem sich die Gewalttaten abgespielt haben. Außerdem entdecken sie zahlreiche Pistolen, Gewehre und Flinten. Keine der Waffen gleicht jedoch der Magnum, die Cindy beschrieben hat. In seinem Auto finden sie Gewehrmunition und Einweghandschuhe. Im Flugzeug hingegen nichts von Bedeutung für die Ermittlungen. Und die Ermittlungen kommen jetzt schnell zum Stillstand. John hat das Alibi bestätigt und jetzt tritt auch noch ein weiterer Freund mit Namen ebenfalls John vor und gibt Robert ebenfalls ein Alibi. Beide Männer sind gewichtige Zeugen. Der eine John ist Manager eines der größten Versicherungsunternehmen der Stadt, lebt in einer Villa in den Hügeln von Anchorage und gilt als angesehenes Mitglied der Gemeinde. Und auch der andere John ist in der Stadt bekannt, und zwar als Bauunternehmer und Bootsbauer.
Wieder einmal hat Robert also Erfolg. Einige Beamte glauben der 17-jährigen Sexarbeiterin nicht. Man kann eine Prostituierte nicht vergewaltigen, ist auch hier die Einstellung einiger. Nur ein State Trooper lässt nicht locker. Er glaubt Cindy und er ist es auch, der ihre Geschichte mit den Leichenfunden am Nick River verbindet und mit den noch immer vermissten Tänzerinnen und Sexarbeiterinnen. Er erzählt seinem Chef davon und dieser erinnert sich an Robert und sagt, dass er schon öfter auffällig geworden sei. Aufgrund einer Systemumstellung kann man zuerst nichts zu Robert finden. Doch der Ermittler lässt nicht locker. Er stößt auf einen gemeldeten Übergriff von 1971. Dann auf Susans Schilderungen. Auf Barbaras. 11 Jahre nach Roberts erster Tat beginnt endlich ein Ermittler, die Muster zu erkennen. Immer wieder ist Robert in den letzten 11 Jahren auffällig geworden. Straffällig. Immer wieder hat man ihn nur kurz oder gar nicht ins Gefängnis gesteckt. Der State Trooper stößt auf weitere Frauen, auf weitere Taten. 1973, während eines Freigangs von Robert, verschwindet die 17-jährige Megan. 1975 die 23-jährige Mary. Im selben Jahr vergewaltigt Robert erneut eine Sexarbeiterin. Und so geht es immer so weiter, wobei nicht alle Namen von Robert Hansons Opfern bekannt sind. Und das hat mich so ein bisschen an den Fall von Jack Unterweger erinnert. Weißt du noch, als wir den gemacht haben, da hat man ja auch ganz, ganz wenig zu den Opfern gefunden. Immer schwammige Angaben. Da haben die Namen variiert und die Altersangaben. Und das ist hier auch so. Nur die Angaben zu Robert, die sind irgendwie recht genau.
Ja, bei so Sexarbeiterinnen wird sich einfach leider oft nicht die Mühe gemacht. Ne? Das ist leider so.
Ja, wir haben aber versucht, alles so gut es geht zu prüfen und möchten an dieser Stelle einmal alle Namen von Robert Hansons Opfern beziehungsweise seiner mutmaßlichen Opfer nennen. Denn er hat ja nicht alle Taten gestanden, dazu kommen wir aber noch, und nicht alle Taten konnten ihm zweifelsfrei nachgewiesen werden. Doch die Indizien sprechen an dieser Stelle für sich.
Zu den bereits genannten kommen Joanna Messina, Alter unbekannt, vermisst. Roxanne Eastland, 24 Jahre alt, vermisst. Lisa Fattrell, 41 Jahre alt, tot. Sherry Morrow, 23 Jahre alt, vermisst. Andrea Altieri, Alter unbekannt, tot. Sue Luna, 23 Jahre alt, tot. Tammy Patterson, 20, tot. Angela Feddern, 24, tot. Teresa Watson, Alter unbekannt, tot. Dylan Frey, Alter unbekannt, tot. Celia Beth Van Santen, 17, vermisst. Malai Larsen, 28, tot. Horseshoe Harriet und Iklatna Annie, Identität beider zunächst unbekannt, beide tot. Iklatna Annie wurde 1980 bei Bauarbeiten an der Iklatna Road gefunden und konnte niemals identifiziert werden. Horseshoe Harriet wurde am Horseshoe Lake gefunden und danach bekannt. Ihre Identität wurde 37 Jahre später dank DNA-Analyse enthüllt. In Wahrheit heißt Harriet Robin Pelkey.
Die Geschichten all dieser Frauen wären es wert gewesen, sie zu erzählen. Doch zum einen habt ihr ja schon mitbekommen, dass es nicht über jede wirklich dokumentierte Information gibt. Und zum anderen würde das hier auch den Rahmen sprengen. Außerdem ist es leider so, dass die Vorgehensweise bei Roberts Taten immer mehr oder weniger die gleiche war. Das heißt, auch die Geschichten der Frauen gleichen sich. Robert hat also mindestens 17 Frauen das Leben gekostet. Es wären weniger gewesen, hätte man den Opfern geglaubt. Es wären weniger gewesen, wenn für die Ermittler Glaubwürdigkeit nicht mit sozialem Status gleichgesetzt worden wäre. Es wären weniger gewesen, wenn man Roberts psychische Probleme sowie seine manipulative Art vorher erkannt hätte. Wenn man ihn nicht immer wieder frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen hätte. Und wahrscheinlich wären es auch weniger Opfer gewesen, wenn nicht so viele Menschen für ihn gelogen oder ihre Hand ins Feuer gelegt hätten. Man hätte Robert stoppen können. Irgendwann innerhalb der 11 Jahre, in denen er so viele grauenvolle Taten vollbracht hat.
Aber zurück zu den Ermittlungen. Jetzt kommt das FBI ins Spiel. Die Ermittler wenden sich an die Behavioral Science Unit, die damals noch relativ neu ist. Einer der Profiler, die sich den Fall ansehen, ist John Douglas. Der Mann, der später zur Vorlage für die Serie Mindhunter wird. Douglas erstellt ein Täterprofil, das erschreckend gut passt. Der Täter wird auf 40 Jahre geschätzt und dürfte ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft sein. Ein fleißiger als anständig geltender Mann. Möglicherweise stottert er, da Serientäter häufig unter Sprachbehinderungen leiden, für die sie sich schämen und diese durch Dominanz über ihre Opfer ausgleichen. Bei seiner Wahl der Opfer tendiert er offenbar zu, in Anführungsstrichen, schwachen Frauen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Sie kommen außerdem zu dem Schluss, dass es nicht überraschend wäre, wenn seine Frau sehr religiös sei. Wahrscheinlich merkt sie kaum etwas von seinen Taten oder erkennt nicht das volle Ausmaß. Douglas und seine Kollegen kommen außerdem zu dem Schluss, dass die Tatwaffe für den Täter mehr als nur ein Werkzeug ist. Sie hat offenbar einen emotionalen Wert für ihn. Vermutlich versteckt er sie irgendwo in seinem Haus, etwa im Kriechkeller oder auf dem Dachboden. Douglas vermutet außerdem, dass der Täter ein Sammler ist. Viele Serienmörder behalten Erinnerungsstücke ihrer Opfer, manche geben sie sogar an Frauen in ihrem Umfeld weiter, um ihre Macht zu demonstrieren. Deshalb rechnet er damit, im Haus Schmuck der Ermordeten, kleine Fotos aus deren Geldbörsen oder sogar Aufzeichnungen der Taten zu finden.
Ist schon krass, wie genau er ist, oder?
Er ist ja richtig nah dran.
Finde ich auch. Also total erstaunlich, wie man das so feststellen kann.
Als die Polizei diese Punkte mit ihren bestehenden Verdächtigen abgleicht, fällt ein Name sofort auf. Robert Christian Hansen. Ein Bäcker, Familienvater. Angepasst, verheiratet. Jäger, Pilot. Mit einem Hang zu Waffen. Ein Mann, der bereits wegen Brandstiftung und Diebstahls vorbestraft ist. Und der vor allem eines besitzt. Eine kleine Propellermaschine und eine abgelegene Hütte mitten in der Wildnis Alaskas. Ein Mann, der stottert und der sich in der Wildnis auskennt. Vielleicht fühlt er sich dort sicher und überlegen. Am 27. Oktober 1983 um 8.30 Uhr fährt ein Polizeiwagen vor das braune, eingeschossige Betongebäude, in dem Hansen seine Bäckerei betreibt. Hansen legt seine weiße Schürze ab und wirkt sichtlich überrascht und nervös. Doch er zeigt sich kooperativ und fährt mit auf die Wache. Zur gleichen Zeit durchsuchen Polizisten Hansens Haus in der Old Harbor Avenue. Die Räume sind makellos sauber, an den Wänden hängen Bilder der Kinder und religiöse Darstellungen. Besonders im Keller, der ebenfalls penibel gepflegt ist, suchen die Beamten gründlich, finden aber keine Hinweise auf die Morde. Hansen wird auf der Wache intensiv befragt, bestreitet jedoch jede Beteiligung. Die Durchsuchung bringt zunächst nur harmlose Gegenstände wie einige Verkleidungsutensilien, wie ein falscher Bart und Nagellack zutage. Zudem entdecken die Polizisten ein umfangreiches Waffenarsenal, jedoch keine Waffe mit dem gesuchten Kaliber 223. Hansen wird ein Foto von Cherry Morrow gezeigt, die gefesselt in einem flachen Grab am Nick River gefunden wurde, zusammen mit einer Hülse des Kalibers 223, identisch mit der Hülse, die zuvor in Paula Goldings Grab entdeckt wurde. Hansen bestreitet vehement jede Beteiligung. Er habe niemanden erschossen und noch nie absichtlich jemandem Schaden zugefügt.
Am Abend, nach stundenlanger Suche, findet ein Polizist auf dem Dachboden hinter der Dämmung einen versteckten Hohlraum, der möglicherweise eine entscheidende Spur enthält. Kurz darauf finden die Ermittler die Mordwaffe. Eine 357er Magnum, mit der Robert Cindy Paulson bedroht hatte, sowie eine Tüte Schmuck, der zu vermissten Frauen gehört, und verschiedene Visitenkarten, darunter die von Delyn Frey, die 6 Wochen zuvor als vermisst gemeldet wurde. Und schließlich eine Karte von Alaska. Auf dieser Karte sind mit 20 kleinen Kreuzen Orte markiert. Einige sind an Stellen, an denen bereits Leichen gefunden wurden. Markiert jedes einzelne der 20 Kreuze eine Stelle, an der Hansen eine Frau gejagt und getötet hat? Roberts Freund John Henning gesteht nun auch, ein falsches Alibi für seinen Freund abgegeben zu haben. Henning sollte verhindern, dass Roberts Frau und seine Kinder von den Besuchen bei den Prostituierten erfahren. Robert Hansen wird nun festgenommen. Zunächst gesteht er nur den Mord an 5 Frauen, darunter Paula Golding, sowie die Vergewaltigung von mindestens 30 weiteren. Doch der Staatsanwalt glaubt ihm nicht. Robert wird mit der Karte konfrontiert und zeigt den Ermittlern schließlich auch einige Gräber in der Wildnis. Insgesamt gesteht Robert Hansen 17 Morde. Er wird zu lebenslanger Haft plus 461 Jahren verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Robert stirbt 2014 im Gefängnis bzw. im Krankenhaus, in das er kurz zuvor wegen Krankheit verlegt wurde. Er wurde 75 Jahre alt. Ohne Cindy Paulson hätte man ihn vielleicht nie gestoppt.
Ist das krass oder ist das krass?
Boah, ich bin so sauer, ne? Dieser Fall regt mich so auf, mal wieder.
Ja, vor allem, nein, also nicht vor allen Dingen kann ich nicht sagen. Also natürlich ist der Typ ein absoluter Scheißtyp.
Ja.
Aber was mich einfach auch so aufregt an der ganzen Sache ist dieses, ja, der eine John deckt ihn, weil er hat ja nur gedacht, der Robert möchte in Ruhe zu Prostituierten, während die Frau im Urlaub ist. Und der andere denkt ja auch, er ist so ein netter Kerl, weil er kann keiner Fliege was zuleide tun, jagt aber nur.
Mhm.
Und dann der Pfarrer auch so, ja, der ist ein ganz toller Typ, weil die beiden gehen ja in die Kirche und die Polizei stimmt ihm dann noch so zu, ja, Prostituierte kann man nicht vergewaltigen. Mhm. Also was ist denn da los?
Also erstens finde ich das sowieso eine ganz schlimme Ansichtsweise, die gibt es ja auch leider heute noch und das ist natürlich völliger Blödsinn. Natürlich kann man auch Prostituierte vergewaltigen. Natürlich haben Sexarbeiterinnen genauso wie jede andere Frau und jeder andere Mensch das Recht, Nein zu sagen.
Ja, also, das Recht auf ihren eigenen Körper. Die haben selber, können selber entscheiden, soweit sie denn nicht in die Sexarbeit gezwungen werden, sollten sie selber entscheiden können, mit wem sie ins Bett gehen und mit wem nicht. Und natürlich kann man die vergewaltigen. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Ansicht ist. Also Gott sei Dank habe ich das noch nie gehört. Also ich weiß, dass es solche Ansichten gibt, aber es hat Gott sei Dank noch nie jemand in meinem Umfeld gesagt.
Nee.
Ich glaube, dann wäre ich ausgerastet.
Mhm, in meinem zum Glück auch nicht.
Aber dass das da so früher einfach so, da sagt das zu der Polizei und die Polizisten sind teilweise auch einfach der Meinung.
Ja, und ich hasse einfach diese Doppelmoral, weil die Sexarbeiterinnen werden von den Polizisten, von allen anderen Männern da so abfällig behandelt. Dabei machen sie diesen Job doch nur, weil es Männer gibt, die zu ihnen hingehen.
Ja.
Also sie auf eine Art zu, in Anführungsstrichen, zu brauchen, zu benutzen und dann so zu tun, als wären die Frauen weniger wert. Auch Robert mit seiner Unterscheidung Heilige und Huren.
Ja, was ist das? Ach,
einfach nur schlimm, wirklich.
Vor allen Dingen so, also das ist auch noch so paradox. Also mit seiner Frau, die ja eine Heilige ist, normal zu schlafen, das ist in Ordnung. Aber er will dann Oralverkehr und das wiederum sieht er dann als so schmutzig oder sowas an, dass er das nur von den Sexarbeiterinnen verlangen kann. Aber dann ist er doch derjenige, der schmutzige Dinge verlangt.
Ja.
Auf welcher Stufe steht er denn dann? Also es ist so ganz wirr, was er da irgendwie denkt. Das passt überhaupt gar nicht zusammen.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Und auch generell bei ihm finde ich es wieder mal so schade. Er hat doch seinen Weg gemacht. Er ist zum Militär gegangen. Er hat danach was aus sich gemacht, diese Jugendgruppe geleitet, hat eine Frau gefunden, eine Familie gegründet. Und dass er dann aber trotzdem mit diesen Morden angefangen hat und das so über die Jahre hinweg so durchgezogen hat und so viele Menschenleben vernichtet hat. Also
da finde ich auch total merkwürdig. Also er sagt ja, er ist von den Mädchen in seiner Schule schlecht behandelt worden.
Mhm.
Und die einzigen, zu denen er dann guten Kontakte, von denen er sich verstanden gefühlt hat, waren Sexarbeiterinnen.
Ja.
Dann wiederum verstehe ich nicht, dass er die aber dann so bestraft. Weißt du, dass er nicht sagt, okay, mit denen habe ich mich gut verstanden. Warum hat sich dann sein Hass nicht gegen die sogenannten Heiligen gerichtet?
Ich könnte mir vorstellen, dass er sich an die in Anführungsstrichen Heiligen einfach nicht rangetraut hat. Denn er hat das ja einmal versucht bei Susan, ist aber dann ja kläglich gescheitert. Und er wird von denen einfach Angst gehabt haben.
Ja, kann sein.
Und deswegen
sein.
Wird er die Sexarbeiterinnen als stellvertretend für diese Frauen benutzt haben. Weil Sexarbeiterinnen zu benutzen, für was auch immer, war ja total Teil seiner Denkweise.
Ja, und war zu der Zeit ja auch irgendwie leider gängig.
Ist ja heute leider immer noch gängig. Also ich meine, wenn man sich mal den Status von Sexarbeiterinnen in der Gesellschaft anguckt, dann ist es ja so, dass sie oftmals immer noch nicht sehr angesehen sind und dass ihr Job oft auch nicht als gleichwertig mit anderen Jobs angesehen wird.
Wobei ich denke so, ihr geht doch dahin.
Ja,
warum,
ganz
wie
genau.
Könnt ihr denn einerseits dahin gehen und andererseits diese Frauen abwerten?
Genau, und dann, weißt du, werden jetzt Frauen abgewertet, die zum Beispiel Onlyfans machen. Und da kann man ja drüber denken, was man will. Und von der Plattform kann man denken, was man will.
Hm.
Und was wird da gemacht? Es wird auch wieder abgewertet. Es wird immer abgewertet. Die Erotikbranche ist so groß und so viele Männer wie Frauen, wie Paare nutzen diese Branche, aber es wird immer abgewertet.
Ja, die Nachfrage ist riesig, aber es ist so wie mit der Bild-Zeitung. Hat eine Riesenauflage, aber keiner liest sie.
Ganz
so,
genau. Ja,
blöder Vergleich, aber weißt schon, was ich meine.
Ja.
Ne? Dieses Verleugnen verstehe ich auch nicht.
Nee, und denke ich mir auch, können wir nicht einfach sagen, okay, das alles in der Erotikbranche sind eben einfach Berufe, die Menschen machen und die genauso gut oder schlecht sind wie jeder andere Beruf auch.
Ja, sehe ich eigentlich auch so, aber keine Ahnung. Da gibt's irgendwie eine gewisse Doppelmoral da draußen.
Definitiv. Ja, ansonsten einfach Aufregerfall mal wieder.
Ja, und so ein bisschen, ich glaube, wir sind jetzt alle gerade so ein bisschen in dem Epstein-Geschichten drin, so. Dieses so, ja, der eine deckt den anderen, hat Ansehen und dem wird geglaubt, weil er eben mehr Ansehen hat als diese Frauen. Das erinnert mich alles auch so ein bisschen daran. Und daran sieht man, dass sich so Dinge auch einfach wiederholen. Und das ist echt schlimm, dass wir aus solchen Sachen nicht lernen.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich wiederholt es sich nicht, eigentlich zieht es sich durch.
Ja, oder so. Ja,
das
stimmt.
Ist einfach ein anhaltendes Thema in der Gesellschaft und ja, ob und wie
ja,
sich da dann...
Ja, ein System einfach.
Ja, es ist wirklich einfach ein System.
Ja... Sagt uns mal, ob ihr von Robert Hansen schon mal was gehört habt. Ich bin auf ihn auch gestoßen zu der Zeit, als ich bei YouTube unterwegs war, so zwischen den Jahren, da habe ich ja schon erzählt, dass ich ganz viel bei YouTube rumgehangen habe und mir Videos angeguckt habe. Und das war auch eines dieser verstörenden Sachen irgendwie, wo auch die Geschichte von Cheyenne Kürtscher war. Da wurde auch über Robert Hansen geredet und habe ich so gedacht, so kommt mir absolut nicht bekannt vor. Als ich mich dann aber eingelesen habe, wurde mir doch klar, dass ich schon mal was über ihn gehört habe, aber ich war da jetzt gar nicht so richtig im Thema. Und du?
Ich habe den auch überhaupt nicht gekannt und als ich dein Skript gelesen habe, war das für mich so ein bisschen wie so eine Netflix-Serie zu gucken. Ich hätte auch wirklich gerne eine Netflix-Serie darüber geguckt, weil ich den Fall auch auf eine Art unheimlich spannend finde.
Vielleicht gibt's ja eine, müssen wir mal recherchieren.
Ja, müssen wir mal gucken. Ich bin total dir auf den Leim gegangen. War nämlich total der Auffassung, dass Paula Golding diejenige sein würde, die ihn am Ende stellt.
Ja, ich habe erzählt, dass eine
ja,
ihn
genau.
stellen wird.
Und dann bist du so auf sie eingegangen und dann plötzlich hat er sie einfach erschossen.
Ja.
Und das hat mich total entsetzt, weil das auch für mich so eine absolute Horrorvorstellung ist, was er auch mit den Frauen gemacht hat. Sie also in diese Wildnis zu fliegen, wo es ja überhaupt gar keine Rettung für sie gab.
Ja.
Und sie da wirklich wie wild zu behandeln. Und noch gesagt hat, lauf, obwohl er wusste, sie hatten ja keine Chance. Was sollen sie machen? Erstens war es bei vielen der Verbrechen super kalt. Sie waren oft nur leicht bekleidet. Sie kannten sich da nicht aus, er schon. Da gab es nichts außer seiner Hütte.
Und er hatte halt die Waffe.
Und selbst wenn sie sich Tage, wochenlang vor ihm hätten verstecken können, entweder wäre er irgendwann zurückgeflogen, hätte sie da ihrem Schicksal überlassen. Sie wären vielleicht von wilden Tieren angefallen worden. Sie wären verhungert, verdurstet, erfroren, hätten sich mit Sicherheit Verletzungen zugezogen. Also in dem Moment, wo er mit ihnen da gelandet ist, war ihr Schicksal eigentlich schon besiegelt.
Ja, und dann noch die Sache, wo der andere Pilot da drüber fliegt und wo man so denkt, so ja, er könnte jetzt was machen, aber sie konnte ja auch nicht auf sich aufmerksam machen.
Nee, sie musste ja damit rechnen, dass Robert sie dann sofort erschießen würde.
Ja, oder wirklich, dass der Pilot dann landet und er erst den Piloten erschießt und dann sie. Die hat sie auch in dem Moment einfach gar keinen Ausweg gehabt.
Nee, also das, ja, einfach ganz grausame Situation. Und als wir das gerade so eingelesen haben, habe ich auch wieder so gedacht, wie dreist, es ist bescheuert, wir reden ja hier ständig über so, aber wie dreist auch einfach so Morde sind. Ich meine, da stehen zwei Menschen und jeder hat sein Leben und diese beiden Leben sind gleich viel wert. Und das ist ja eigentlich das Wertvollste, was du hast. Und dann erdreistet sich einfach einer zu sagen, ich nehme dir das weg, um irgendein altes Trauma aufzuarbeiten oder um mich besser zu fühlen oder um mich dran aufzugeilen, nehme ich dir jetzt einfach dein Leben. Und er schießt dir einfach so in den Rücken, als wäre nichts dabei, also ja.
Ja.
Schlimmer Typ und ich bin sehr froh, dass er nie wieder freigekommen ist, als sie ihn dann endlich mal eingesperrt haben. Und
ja, aber wie lange das auch gedauert hat, ne?
Ich glaube, da hätten einige Leben gerettet werden können.
Auf jeden Fall. Da hätte man einfach ganz anders mit umgehen müssen, mit diesen ganzen Zeugenaussagen.
Mhm.
Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch. Ich würde auch sagen, ich habe meine Neujahrs-Challenge gemeistert.
Auf jeden Fall. Challenge bestanden.
Ein Fall in Skandinavien, ein Serienmörderfall und ein Fall über die Gefahren im Internet. Und jetzt könnt ihr euch nächste Woche schon auf einen vermissten Fall freuen. Ich habe mich nämlich wieder mit mysteriösen vermissten Fällen beschäftigt. Und den nehmen wir dann direkt für nächste Woche auf.
Auf jeden Fall.
So, dann würde ich sagen, bis Dienstag. Ach so, und ich hoffe, euch haben diese Hintergrundgeräusche nicht gestört. Die Nachbarn von unten haben ein bisschen gefeiert. Die waren ein bisschen laut. Wundert euch nicht, das sind nicht wir. Wir feiern nicht im Hintergrund eine Party. Das waren die Nachbarn. Ich hoffe, man hört es nicht so toll. Ja, ansonsten sage ich jetzt mal tschüss. Vergesst nicht das Liken, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Das war Mord hoch 2 mit Nadine Darascha und Sarah Wedler.